Halleluja. Ja, Jesus, ich möchte dir auch von ganzem Herzen danken, Herr, für diesen neuen Tag und Morgen. Jesus, danke dafür, dass du wirklich hier in unserer Mitte bist. Herr, dass wir deine Familie sein dürfen, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen und dass du unser himmlischer Vater bist, Gott. Danke, Vater. Amen. Toller Lobpreis. Super, danke. Genau, heute ist das Thema Gemeinde, Familie, die mir Identität gibt. Ich habe zuerst mal ein Foto mitgebracht. Ich muss mal in die Richtung hier drücken, oder? Ah, oh, das war ein bisschen weit. So. Genau, hier sieht man ein Foto von meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin. Ja, ich habe gleich mal zwei Fotos gemacht, passte nicht drauf, nein. Sondern das ist halt so, wie es halt oft ist im Leben, dass es sind unterschiedliche Etappen. Ja. Das eine, da sieht man meinen Vater, meine Mutter, meine zwei Schwestern oder drei Schwestern sind es da auf dem Bild und dann noch mich da in der Ecke. Und auf der anderen Seite ist ein Weihnachtsfoto, wo schon noch ein paar mehr drauf sitzen. Und genau, das war so, oh, halt ganz schön, ne? Ja, und das ist so die Familie, in der ich aufgewachsen bin. Ja, und das ist die Familie, wo ich jetzt heute habe. Ja, das ist Christiane und ich und meine drei kleinen Jungs oder unsere drei kleinen Jungs und noch der Bauarbeiter daneben. Ja, da waren wir in der Meierwerft in Kloppenburg und der Mann im Blaumann, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer das ist, ja, aber ich habe mir gedacht, das könnte ja vielleicht Jesus sein, oder? Der unser Familienboot in gerader Richtung hält. Ja. Also ich bin eigentlich von klein auf in einer sehr, sehr großen Familie großgewachsen mit, wie gesagt, drei Schwestern, drei Jungs. Später kamen dann noch drei Pflegekinder dazu und die waren, zwei von denen waren nur eine begrenzte Zeit da. Und mir ist erst mit der Zeit selber klar geworden, wie stark mich das auch selber geprägt hat. Ja, dass, sagen wir, bestimmte Dinge, die man irgendwie so für selbstverständlich hält, für andere Leute dann gar nicht so selbstverständlich sind, dass andere Familien eine ganz andere Prägung haben. Und das ist dann so lange so, bis man irgendwie mal konfrontiert ist mit anderen Dingen, spätestens wenn man dann mal heiratet, ja, und dann plötzlich nochmal eine andere Familie kennenlernt, wo Dinge ganz anders laufen und wo andere Dinge viel, also ganz anders wertgeschätzt werden oder nicht wertgeschätzt werden. Und ich glaube, dann wird man selber so ein bisschen hinterfragt, oder fragt zu seinen eigenen Werten nach und überlegt sich so, ja, sind das jetzt so die Werte, zu denen ich stehe? Ist das meine Identität? Oder nehme ich vielleicht doch eher das andere an? Und plötzlich merkt man so, wo will ich eigentlich stehen? So war es zum Beispiel auch bei mir, als ich in Stuttgart mein Beruf war als Brandschutzingenieur. Da hatte ich mal die Möglichkeit, Geschäftsführer zu werden. Das ist mir damals angeboten worden. Und ich habe mich da bewusst dagegen entschieden. Ich habe gebetet und Gott hatte mir so gezeigt, nee, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich das ausgeschlagen, einfach im Hinblick für Familie, weil ich gesagt habe, nee, ich will mit Christiane und mit meinen Kindern hier nach Ansbach ziehen. Das hatte Gott uns so gezeigt, im Sinne der Großfamilie. Und ja, interessanterweise bin ich jetzt doch Geschäftsführer hier geworden, aber hier auf eine ganz andere Art und Weise, dass es nämlich vereinbar ist mit Familie und mit Kirche, das, was mir eigentlich wichtig war. Ja, dass ich das mit Homeoffice verbinden konnte und so weiter. Und dann merke ich, hey, wenn man so seine Priorität auf Gott legt, dass Gott dann andere Möglichkeiten schafft, die dann doch wieder das ermöglichen, was man vielleicht auch kann, aber halt immer im Hinblick, dass man bei ihm bleibt und nicht, dass man, sage ich mal, den Beruf so hochjubelt, dass man alles andere dafür in Kauf nimmt. Und in meiner elterlichen Familie, da war das irgendwie selbstverständlich, dass man zusammenhält, ja, dass man so miteinander reden kann, ohne sich zu verurteilen, dass man einfach alles, sage ich mal, so rausschmeißen kann und drüber reden kann, dass jeder so seinen Senf dazu geben kann, sehr direkt, aber nie irgendwie so, dass es beleidigend oder so war, sondern es war immer so eine Wertschätzung da und so ein Wertschätzung und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man immer miteinander spricht, um Lösungen zu finden und ja, sich gegenseitig zu helfen. Das war einfach was sehr Schönes. Ja. Und besonders meine Mutter, ja, die, ich mache mal ein Bild zurück, dass man sie nochmal sieht. Ich glaube in die Richtung, ne? Jawohl. Meine Mutter, Die hat einfach eine sehr herzliche, mütterliche Wärme, sage ich mal, ja, die so die ganze Familie zusammenhält. Wir haben heute immer noch so unsere Seestern-WhatsApp, ja, wo sie immer fleißig tippt und tippt und tippt, ja, und ein Liebeswort nach dem anderen so an alle verteilt. Das ist wirklich besonders. Und ich habe gedacht, es gibt aber auch viele Menschen, die das vielleicht nicht so erlebt haben, wo für Familie vielleicht viel mehr bedeutet Streit und Angst, Strafe, Manipulation, vielleicht Schläge sogar, oder auch Familie, wo Missbrauch stattfindet oder wo die Eltern gar nicht da sind oder wo die Eltern getrennt sind und wo die Kinder sich schuldig fühlen. Und ich glaube, da gibt es riesige Bandbreiten auch an Leid und einfach, wo Familie nicht geklappt hat. Und ich glaube, dass auch da Identität geprägt wird, aber in eine falsche Richtung, dass einem da Identität fehlt. Und ich glaube, wenn Menschen schlimme Sachen erleben, dann distanzieren sie sich immer weiter von Familie und suchen nach ihrer Identität. Und ich glaube, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo es viel Familienlosigkeit oder auch viel Vater- und Mutterlosigkeit gibt, selbst dann, wenn man vielleicht einen Erzeuger hat oder eine Erzieherin hat, sage ich mal, ja, oder eine Tagesmutter oder so, keine Ahnung. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage. Aber ich glaube, dass das viel, viel, viel individualisiert wird dadurch auch. Ja, und besonders klar ist mir das mal geworden, wo eigentlich wir auch in unserer deutschen Kultur stehen, wo ich mit Christiane in Vietnam war vor ein paar Jahren mal. Da haben wir Missionare dort besucht und da sind wir dort an einen Strand gefahren oder sind an einer Straße vorbeigefahren und da war ein wunderbarer Strand. Ja, das war schöner weißer Sandstrand, Palmen standen dort. Das war wirklich so richtig ein paradiesischer Strand. Und wir wollten eigentlich zum Strand, aber dachten irgendwie, ja, da geht ja keiner hin, ob da vielleicht irgendwie was Gefährliches ist, irgendwelche Haie oder keine Ahnung, ja. Und dann sind wir halt auch nicht dahin gegangen, weil die ganzen Einheimischen weitergefahren sind. Da dachten wir, irgendwas ist da im Busch, ja, da können wir nicht hin. Und dann sind wir zum nächsten Strand gefahren, der war total überfüllt. Ja, da lagen die Leute nebeneinander wie die Ölsardinen, ja, einer nach dem anderen und denen hat das richtig gefallen. Ja, dann haben wir gedacht, na gut, dann quetschen wir uns halt auch noch irgendwo ins letzte Fleckchen, ja, gehen dahin. Und dann haben wir nachher gefragt, ja, warum, da hinten ist doch dieser schöne Strand, warum geht ihr eigentlich nicht dahin? Und die Antwort war, da ist ja keiner. Ja, also das, was für uns irgendwie so in der deutschen Kultur ganz normal ist, dass man sagt, oh ja, da bin ich endlich alleine, ja, das ist für die Vietnamesen ein Graus. Die wollen da sein, wo Gemeinschaft ist. Und dann habe ich da so ein bisschen nachgebohrt, auch bei Matthias Hemm, und habe gefragt, ja, wie ist denn das und so, ja, warum wollen die alle so zusammen sein? Er hat gesagt, ja, das ist so deren Kultur, dass die sich so gar nicht so individualisiert sehen, sondern die verstehen sich wirklich vom Grundgefühl her wie so ein Bienenschwarm. Ja, dass die einfach so eigentlich nur den Bienenschwarm sehen, sich so als Teil nur vom Ganzen sehen und gar nicht so dieses Individuelle. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da ticke ich ganz, ganz anders und da tickt unsere deutsche Kultur oder hier europäische Kultur ganz anders. Ja? Aber da habe ich gemerkt, dass, dass Deutschland da oder auch diese Kultur hier eigentlich schon ganz schön weit abgedriftet ist, das sehr, sehr individuell zu sehen. Und ich habe mir gedacht, das wächst dann ganz schnell in die Richtung, dass Leute sich irgendwie auch zeigen müssen, darstellen müssen, vielleicht auch ein bisschen profilieren müssen. Ja, und da habe ich dann mal hier so ein Bild mitgebracht. Ja, das sieht jetzt ziemlich gruselig schon fast aus, sage ich mal, ja. Aber ich habe mir gedacht, ja, wie kann das eigentlich sein, dass jemand das wirklich schön findet, ja. Also ich will das jetzt echt nicht verurteilen, aber von meinem normalen Gefühl her ist es halt irgendwie, dass ich mir sage, hey, der macht ja alles kaputt in seinem Gesicht, ne. So, und ich glaube, dass es hat damit zu tun, dass Leute nach ihrer Identität suchen. Ja, sie gucken irgendwie danach, wie kann ich mich zeigen oder was bin ich eigentlich und machen dann vielleicht immer mehr Tattoos, immer mehr Piercings, immer mehr irgendwas, ja. Das ist jetzt so ein bisschen schon lustig dargestellt, ja, mit dem Türöffner da, sage ich mal, ja. So, ja, weil Leute, glaube ich, einfach zum Teil gar nicht mehr wissen, ja, was bin ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Und das ist eigentlich, auch wenn es erstmal lustig aussieht, eine traurige Geschichte, finde ich. Und ich glaube, das hat ganz, ganz stark damit zu tun, wenn man seinen Bezug verliert, auch zur Familie. Weil ich glaube, Familie ist der Ort, wo man mit am stärksten geprägt wird. ja, die natürliche Familie, die ist einfach sehr wichtig. Und Gott hat ja auch viele Gebote, sage ich mal, zu ihrem Schutz gegeben. Ja, zum Beispiel, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ja, es ist im Prinzip das erste Gebot und mit einer besonderen Verheißung, nämlich lange zu leben. Jetzt gucke ich mal gerade, vielleicht mache ich das nochmal zurück. Ja, und ich habe mir gedacht, sonst seid ihr zu abgelenkt. Ja, wer möchte gerne lange leben? Ich glaube, jeder, oder? Also ich möchte gerne lange leben. Ja, ich glaube, es gibt auch Menschen, die irgendwie dann vielleicht so lebensmüde sind, weil sie halt irgendwie schlimme Sachen erlebt haben. Aber ich glaube, eigentlich ist es was sehr, sehr Schönes zu leben. Deswegen schenkt Gott uns das Leben. Und ich glaube auch, dass Gott das gesagt hat, dass wir gerade Vater und Mutter ehren sollen, damit wir lange leben, weil das ja die beiden sind, von denen wir unser Leben bekommen haben. Ja? Deswegen hat Gott das so miteinander verquickt. Für mich ist halt auch irgendwo die Frage, wer gehört denn eigentlich alles zur Familie, zu meiner Familie? Ja, sind es nur die Eltern mit den Kindern oder sind es auch die Großeltern, die Urgroßeltern, wenn sie noch leben? Und was ist mit den Tanten, mit den Onkels, mit den Cousins, mit den Schwagern, gehören die auch noch dazu? Und ich denke, in unserer Kultur hier in Deutschland, wir denken da manchmal sehr klein und wenig generationsübergreifend. Und in anderen Kulturen, da denkt man da ganz anders darüber. Ja, und da möchte ich auch nochmal, auch einen anderen Fall dort in Vietnam, den wir mitbekommen haben, erzählen. Und zwar die Frau von dem Matthias dort in Vietnam, die heißt Tu Wong. Und die hat gesagt, die waren auf einer Hochzeit. Und da kam eine Frau zu der Tu Wong und hat gesagt, naja, ihr gehört ja quasi zur Familie. Das war eine ganz fremde Frau. Und dann meinte Tu Wong, ja wieso? Ja, weil der Ur-Ur-Urgroßvater eine Tochter hat und davon der Schwager. Ja, und die Großcousine davon, ja, und deren Bruder ist dann vom Bräutigam oder so ähnlich, ja. Also ich kann es selber nicht mehr genau zusammenbringen, aber es war wirklich um 10 Ecken rum, ja, und für die war das irgendwie so, ihr gehört zur Familie. Und die Tu Wong hat das erstmal gar nicht so greifen können, weil das ist halt so fremd, ja. Aber da fragt man sich ja, was ist jetzt eigentlich richtig, unser Verständnis oder deren Verständnis? Und ich habe mir gedacht, wenn man da irgendwo in Richtung Wahrheit kommen will, wenn man das jetzt hier so sagen darf, da muss man sich, glaube ich, an den wenden, der in Person die Wahrheit ist, und das ist Jesus. Ja? Und deswegen dachte ich mir, gucken wir jetzt einfach mal an, was Jesus von Familie denkt. Und hier sehen wir den Stammbaum von Jesus. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr alles genau jeder Einzelne erkennbar, der in der Linie ist, ja? Aber ganz oben steht Adam und Eva, ganz unten steht Jesus, und von der Bibel kann man das her genau chronologisch beschreiben, wer von wem abstammt, und da werden halt die einzelnen Glieder alle beim Namen genannt. Und das Matthäusevangelium fängt mit dem Stammbaum von Jesus an, und das ist, glaube ich, einfach Gott wichtig, zu zeigen, wer von wem abstammt und zu welcher Großfamilie man gehört. Es geht an dieser Stelle nicht nur einfach darum, zu sagen, einfach der kommt von dem und dem und dem und dem, sondern es wird ja auch eine Verbundenheit ausgedrückt. Ich glaube, das soll so viel heißen, wie Jesus, dass Jesus sagen würde, das ist mein Volk, das ist meine Großfamilie, ja, zu der ich dazugehöre und wo ich ein Teil davon bin. Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Generationen man zu seiner Familie zählt, dann kommt man vielleicht auf 2, 3 oder 4. Ja, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Okay, und wie heißen die eigentlich schon davon? Keine Ahnung. Ja. Und Jesus zählt hier im Matthäus-Evangelium 42 Generationen auf, von sich bis zu Abraham, also dem Urvater dort des Volkes Israels. Und im Lukas-Evangelium, wo er zurückgeht, wirklich bis zu Adam, sind es sogar 77. Und ich glaube, dass es für Jesus nicht nur einfach Zahlen sind, sondern dass es für ihn alles Persönlichkeiten sind, alles Lebensgeschichten sind, wo er sich mit verbunden fühlt. Ja, und sagt, da komme ich her, das sind meine Vorfahren, das ist meine Großfamilie, sie bedeuten Jesus etwas. Und ganz besonders dem Stammbaum vorangestellt werden Abraham und der König David, dass Jesus von den beiden abstammt. Ja, und damit sollte gezeigt werden, dass Jesus der versprochene Retter ist. Ja, im 1. Mose 22,18, da hatte Gott dem Abraham versprochen, und durch deinen Nachkommen, also nicht deine Nachkommen, sondern deinen, also Singular, sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und später in dem Galaterbrief im Neuen Testament wird erklärt, dass Jesus Christus dieser eine Nachkomme ist, durch den alle Menschen auf der ganzen Welt gesegnet werden, in dem Moment, wenn sie ihn in sein Leben reinlassen. Und zum König David, damals hatte Gott in 1. Chronik 17,11 bis 14 in der Bibel gesagt, wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron sei ewiglich. Und dieser ewige König ist Jesus Christus. Ja, als der Engel zu der Maria kam im Neuen Testament und ihr die übernatürliche Empfängnis ankündigt, da sagt er, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Ich finde es so interessant, dass hier gesagt wird, und er soll, also das von seinem Vater David, ja, also hier wird wirklich gesagt, dass Jesus aus dieser Blutslinie von David kommt und er wird nicht, noch nicht mal Urgroßvater gesagt, sondern Vater. Ja, finde ich, da merkt man einfach, wie nah so dieses Verhältnis innerlich ist zu den Vorfahren. Mit diesen Aussagen fängt der Stammbaum von Jesus an. Ja, und diese Aussagen greifen bis tief in die Vergangenheit und zeigen, wie verbunden die Leute damals mit ihren Familienvorfahren waren und den Verheißungen. Das war Teil ihrer Familie und Teil ihrer Identität. Und dieses Familienverständnis, das man da bei Jesus und auch bei diesen Männern Gottes da erkennt, ich glaube, das geht weit über das hinaus, was wir so im Alltag wirklich als Familie empfinden. Ich glaube, wenn wir sagen, dass die Familie heutzutage angegriffen wird, weil der Staat irgendwie versucht, den Begriff Ehe neu zu definieren oder Familie neu zu definieren, beides, ja, oder weil so viele Ehen aufgrund von Streit und Egoismus scheitern, ja, das stimmt ja auch. Aber wenn wir unser Verständnis von Familie mit dem vergleichen, was eigentlich dort so Jesus versteht unter Familie, dann glaube ich, dass unser Familienverständnis auch ein Stück weit verkümmert ist, weil wir halt das sehr, sehr eng sehen. Ich glaube, viele interessieren sich heute eigentlich kaum mehr noch für die nächste Generation. Ja, die interessieren sich für heute, jetzt, hier. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele einfach auch gar nicht an die Ewigkeit glauben. Die sagen, ja, morgen hört es auf. Ja, aber das stimmt halt nicht. Und Jesus, ja, so ein bisschen so dieses, so eine Einstellung auch nach mir die Sinnflut. Ja, und haben nicht aus der Sinnflut gelernt. Ja, Jesus sagt halt, ja, und so wird es halt auch sein, wenn er wiederkommt. Und Jesus kommt wieder, das hat er immer wieder angekündigt. Und er hat gesagt, so wird es auch sein. Die Menschen, sie aßen, sie tranken bei Noah, ja, sie heirateten und haben sich einfach nicht um Gott gekümmert. Bis zu dem Tag damals, wo der Noah in die Arche ging. Und dann kam die Sinnflut und raffte alles weg, sagte Jesus. Und er sagt, genauso wird es wieder sein, wenn er kommt. Ja, die Menschen glauben nicht dran, die Menschen machen, was sie wollen. Und plötzlich kommt er, ja, und nimmt seine Kinder mit, die zur Familie Gottes gehören und die anderen nicht. Ja, diese ganzen Ausführungen zur irdischen, zur natürlichen Familie habe ich jetzt gemacht, um einfach zu verstehen, wie wichtig Gott Familie ist. Ja, Gott ist ein Familiengott, er denkt in Familien, er plant über Generationen hinweg in Familien. Und ich glaube, wenn man das nämlich nicht versteht, dann versteht man auch nicht wirklich, was für eine tiefe, besondere Bedeutung der nächste Schritt hat, der weit darüber hinausgeht, nämlich, dass Gott eine himmlische Familie hat und haben will, immer größer. Ich lade dich jetzt ganz besonders ein, dein Herz zu öffnen, auch wenn du denkst, Mensch, dieses Familienbegriff ist mir jetzt irgendwie schon zu groß und jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter, ja. Aber ich glaube einfach, dass es gut ist, sich für Gottes Verständnis für Familie zu öffnen, weil das in Wirklichkeit Halt und Sicherheit gibt. Ja, diese himmlische Familie Gottes, die ist ewiglich. Ja, hier auf der Erde sind die Familien immer zeitlich begrenzt. Aber diese himmlische Familie Gottes, die hat einfach kein Ende. Sie hört niemals auf. Ja, selbst wenn man stirbt, geht sie im Himmel weiter. Die irdische Familie, die hört hier auf der Erde ja, mit dem Tod auf. Zumindest für die Person, die dann ausscheidet. Ja. Aber, und es kann sogar auch eine Familie ganz, sage ich mal, ausgelöscht werden. Ja, das war auch zum Beispiel im Alten Testament, wenn man das gesehen hat, immer was ganz Schlimmes für Einzelpersonen. Ja. Also zum Beispiel der König David, dem war das so wichtig, dass seine Familie weiterlebt. Dass er stirbt, war für ihn persönlich gar nicht so schlimm. Das sieht man an vielen Stellen. Hauptsache seine Familie und der verheißene Nachkomme, dem Gott ihnen versprochen hatte, der kommt hervor. Und wenn man da guckt, wir denken doch heute eigentlich nur, so Hauptsache ich lebe. Und da haben sich Dinge wirklich verschoben. Und ich glaube, das liegt einfach in dem Moment daran, wenn man nur noch das Hier und Jetzt sieht, dann verschieben sich diese Werte. Ganz wichtig ist auch, dass durch die Familie Gottes, dass wir Identität bekommen. Und ich glaube, oder das Entscheidende ist erstmal, dass man in eine Familie hereinkommt, geschieht durch Geburt. Ja? Wie es halt auch auf der Erde ist. Ja? Also Menschen werden geboren in eine Familie hinein. Und so ist es halt auch bei Gott. Ja, es gehört nicht automatisch jeder zu Gott, der hier auf der Erde rumläuft, sondern wirklich nur die, die von Gott geboren sind. Ja, viele denken, ich glaube an Gott, dass es ihn gibt. Ja, oder ich halte bestimmte Regeln und Gebote ein. Oder ja, jeder Mensch hat ja irgendwas Göttliches in sich. Oder ich habe einen humanen Kern. Oder Gott hat uns ja geschaffen, wir sind Geschöpfe. Das alles ist macht dich noch nicht zum Kind Gottes. Ja, viele denken, sie sind ein Kind Gottes, aber sind es, glaube ich, gar nicht. Sie denken, ich bin irgendwie ein guter Mensch oder so und das ist dann Kind Gottes. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel macht einen ganz klaren Unterschied und die sagt, Gott muss dein persönlicher Vater sein. Dann bist du ein Kind Gottes, sonst nicht. Ja, aber wie wird man denn jetzt Kind von jemandem, ja, indem man gezeugt und geboren wird? So, und hier auf der Erde ist es genauso. Ja, aber wie ist es jetzt mit der himmlischen Kindschaft? Wie funktioniert das? Und das finden wir im Johannesevangelium beschrieben, wie diese himmlische geistige Neugeburt geschieht. Da heißt es im Johannesevangelium in Kapitel 3, da sagt Jesus zu einem Theologen von seiner Zeit, nämlich dem Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also diese Neugeburt geschieht also durch den Geist Gottes, ja, durch den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt halt auch noch durch Wasser. Gemeint ist hier aber nicht jetzt die Taufe, sondern das Wort Gottes, das an vielen Stellen auch als Wasser bezeichnet wird. Also durch Glauben an Jesus empfängt man den Heiligen Geist, der diese Neugeburt in uns bewirkt. Wenn Eltern ein Kind bekommen, dann hat das schon ganz viel Identität von den Eltern mitbekommen. Ja, sie geben ihre Gene irgendwo mit. Ja, manchmal sagt man so spaßeshalber, schau mal, der hat genauso Augen wie du oder Ohren wie du oder genauso wenig Haare wie du. Ja, so, ja, ganz unterschiedliche Dinge. Und so ist es halt auch bei der himmlischen Geburt. Da wird auch was mitgegeben, nämlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist wie die himmlische DNA, die in uns als Kinder Gottes drinsteckt. Ja, sie bringt nachher ganz, ganz viel hervor, dieses Wesen von Gott. Genauso wie die Gene hier auf der Erde einfach das hervorbringen, was ähnlich ist wie bei den Eltern. Ich habe die Tage mir ein paar Fotos angeschaut und war ganz verwundert darüber, wie sich manchmal Gene oder bestimmte Ausprägungen wirklich so über Generationen hinweg durchsetzen. Ich habe da ein Foto gesehen von meinem Bruder Matthias und ich habe wirklich gedacht, das wäre Jonathan, mein Sohn. Also ich hätte wirklich darauf wetten können, das wäre Jonathan. Der sah wirklich eins zu eins auf dem Foto so aus. Ja? Und dann habe ich das dem Jonathan gezeigt und er so, ja, wirklich und so. Ja? Also es war wirklich interessant. Und ja, dieses neue Leben, das Gott in uns reinschenkt durch den Heiligen Geist, das ist halt Geist. Es ist nicht sichtbar, ja, wie jetzt der Körper. Und es ist nicht natürlich, es ist halt auch nicht vom Menschen gekommen, sondern es ist von Gott gekommen. Und die Bibel sagt, durch diesen Heiligen Geist sprechen wir dann auch zu Gott, aber lieber Vater, du bist mein lieber Papi. Ja, und das schafft der Heilige Geist in uns. Und zwar ganz souverän. Ja, man kann da nicht irgendwie Gott das vorschreiben. Ja, du bist ja auch nicht zu deinen Eltern gegangen und hast damals gesagt, ich möchte, dass ihr mich bitte zeugt, ja, weil da warst du noch gar nicht da. Und so ist es bei Gott auch. Ja. Gott hat sich einfach schon entschlossen, dass er uns schafft als Kinder Gottes, bevor wir da waren. Ich habe auch schon öfters Predigten gehört, wo es dann irgendwie heißt, dass Gott uns adoptiert hat, angenommen hat. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach schlichtweg falsch. Das ist einfach nicht richtig, weil ich selber habe ja drei Pflegegeschwister in meiner Familie gehabt. Und wie soll ich sagen, sie waren halt nicht von meinen Eltern. Ja, sie waren halt da und sie gehörten halt irgendwie zur Familie, aber sie hatten andere Eltern. Und so ist es halt auch bei der Neugeburt, dass plötzlich etwas ganz Neues da ist. Ja, ich bin zum Beispiel bei den drei Geburten von meinen Jungs dabei gewesen und es war halt immer was ganz Besonderes, im Krankenhaus zu sein und plötzlich ist ein neuer Mensch da. Ja, etwas, das vorher nicht da gewesen ist. Ja, vorher war es ruhiger und plötzlich ist es lauter. Ja? Und vieles andere auch. Ja? Aber ja, das war halt irgendwie immer so, es ist etwas Neues da. Es wurde jetzt nicht irgendwie einfach nur das Alte verändert oder so, sondern ein neuer Mensch. Und so ist es genauso auch als Kind Gottes. Es ist nicht so, dass unser alter Mensch verändert wird oder angepasst wird oder geheiligt wird, sondern es ist erstmal so, dass plötzlich ein geistliches Baby da ist, das in uns drin ist. Der Heilige Geist, ja, kommt in uns rein und wir sind in dem Moment wie ein geistliches Baby, das großgezogen werden muss. Ja, Gott schenkt uns eine ganz neue Identität durch diesen Heiligen Geist. Ja, schon im Alten Testament hat Gott gesagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ja, für jemanden, der das vielleicht noch nie gehört hat, der denkt, ja, was ist denn das? Was wird da alles beschrieben? Und da kann ich wirklich sagen, ich habe das eins zu eins so erlebt. Ja, wie das hier steht, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, das war der 25. Oktober 1996. Ja, das war, da habe ich noch in Münster-Westfalen gewohnt, war in meinem Studentenzimmer und hatte so eine Zeit, wo ich so mich wirklich zu Gott hingewendet habe, habe die Bibel gelesen, habe meine Sünden bekannt. Und an diesem Tag kam ich dort in mein Zimmer und plötzlich höre ich richtig deutlich die Stimme, wie Jesus zu mir spricht, direkt in mein Herz rein und sagt, du weißt keine Sünden mehr. Und ich habe mir da damals theologisch gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern ich bin einfach auf meine Knie gefallen und habe gesagt, ja, Jesus, ich weiß keine Sünden mehr. Im Nachhinein habe ich oft gedacht, ich war nicht sündlos, aber ich wusste keine Sünden mehr. Ja, das ist ein großer Unterschied. Aber ich wusste keine Sünden mehr. Ich hatte Jesus alles gesagt, was irgendwie in meinem Leben schief lief. Und in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, dort am Boden, wurde ich plötzlich richtig erfüllt, wie mit Feuer, mit Liebe, mit Frieden. Und es war wirklich dieser Moment, wo Gott seinen Geist in mein Leben reingelegt hat. Das war diese neue Geburt, diese geistige Geburt. Und ich habe richtig von meinem inneren Auge gesehen, wie mein Herz ausgetauscht wird, wie ich wirklich eine neue Identität bekomme. Ja, ich habe richtig gesehen, wie dieses neue Herz so kommt und wie das nur lieben möchte und wie einfach Licht daraus kommt. Im gleichen Moment habe ich mich richtig geschämt für das alte Herz, wo ich dachte, Mensch, jetzt hast du doch schon so viel bekannt und es ist immer noch so dreckig und so egoistisch. Das habe ich in dem Moment richtig erkannt. Es war wie so ein Tausch. Es war für mich ein ganz besonderer Moment. Und das ist genau das, was ja Menschen erleben, wenn sie ihr Herz für Gott öffnen, dass sie von Neuem geboren werden. Sie bekommen ein neues Herz, eine neue Identität, eine neue Persönlichkeit. Ja, geboren durch den Heiligen Geist. Das ist ein Wunder. Ja, das hat nichts mit einfach menschlicher Veränderung zu tun, sondern es ist eine neue Geburt. Etwas, was vorher nicht da war, ist plötzlich da von Gott. Jesus hat mir dann noch mal zugesprochen, hat gesagt, setz dich auf dein Bett und fang an, in neuen Sprachen zu reden, in neuen Zungen. Da habe ich mich einfach da hingesetzt auf mein Bett, habe meinen Mund aufgetan und dann ging es los, ja, in einem Schwall, ja, so wie es halt auch in der Apostelgeschichte drinsteht. Und ich war so erfüllt und dann habe ich noch gespürt, wie Gott auch so durch meinen eigenen Mund zu mir redet und sagt, du bist mein Kind, ich lasse dich nie wieder los. Ja, und das tut Gott, ja, nicht nur bei mir, sondern bei jedem einzelnen Menschen, der wirklich sein Herz für Gott öffnet. Ja, Gott will eine große Familie, Gott will eine neue geistliche Identität schaffen, die nach seinem Abbild geschaffen ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dann in das Badezimmer gegangen bin und dort in den Spiegel geschaut habe. Und ich dachte, Christian, wie sehen denn deine Augen aus? Ja, ich war da richtig verwundert, weil die wirklich so richtig am Blitzen waren. Ja, also man kennt ja seine Augen. Ja, man guckt sie ja nicht nur einmal irgendwie im Leben an oder so. Ja, und ich guckte an und ich hatte wirklich das Gefühl, das sind neue Augen. Ja, und ich habe richtig gespürt, dass da der Geist von Gott, seine Liebe, durch meine Augen richtig mich selber anlächelt. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, das ist was Neues. Interessanterweise habe ich dann auch viele Menschen, die mich kannten, getroffen, die dann ganz verwundert waren und sagten, Christian, was ist mit dir passiert? Du bist so anders, ja? Und das stimmt, es war plötzlich etwas Neues da. Ja, der Körper ist zwar immer noch der gleiche, die Seele ist auch erstmal, sage ich mal, grundsätzlich die gleiche, ja, aber wird jetzt von einer ganz anderen Quelle geprägt, sage ich mal, ja? Das Herz ist ganz neu, der Mittelpunkt, der Heilige Geist. Und an diesem Tag wurde ich Kind Gottes. Von dem Tag kann ich wirklich sagen, ich sage jetzt zu Gott, du bist mein lieber Vater, du hast mich geboren, du hast mich erschaffen. Ja, vorher konnte ich sagen, Gott ist mein Schöpfer, ich glaube an einen großen Gott und so. Aber von diesem Tag an kann ich sagen, lieber Papa, weil Jesus in mein Herz reingekommen ist und das ist ein großer Unterschied. Und von dem Tag an war das irgendwie für mich klar, dass ich dahin gehe, wo Gottes Familie ist, nämlich zu einer Ortsgemeinde. Für mich war das irgendwie selbstverständlich, dann gleich in eine Kirche zu gehen, ja, wo einfach Familie ganz praktisch wird. Ja, und genau, hier sieht man Kirche. Ja, und ich glaube einfach, die Ortsgemeinde, die schenkt uns ganz, ganz viel Identität. Ich habe mir gedacht, stell mir vor, ein gerade geborenes Baby, ja, so wie ich dort an der Stelle, geistliches Baby, würde nach der Geburt sagen, ich gehöre zwar zu eurer Familie, aber bei euch wohnen will ich jetzt eigentlich nicht, ich schwirre mal irgendwohin ab. Völlig absurd, oder? Ja, also ich habe noch kein Baby hier irgendwie oben am Krankenhaus gesehen, das da dann sich selber mal wickelt und dann zack, zack raus. Ja, dann mal gucken, wo ist das nächste Taxi? Ich fahre mal nach Ansbach rein und gehe mal shoppen oder so, keine Ahnung, ja? Völlig absurd, ja? Aber eigentlich ist es genauso absurd, wenn Menschen, die von Gott, von neuem geboren werden, sagen, ich gehe nicht in die Kirche, ja, ich suche da nicht den Kontakt zur Familie Gottes. Ja, und ich habe schon viele gehört, die sagen, ja, ich bin irgendwie Christ, aber gehe dann doch nicht in die Kirche. Ja, das Resultat beim Baby wäre dann de facto, dass es an Unterernährung wahrscheinlich sterben würde. Und ich glaube, das Gleiche passiert auch irgendwo mit Christen, die nicht zur Familie Gottes kommen, ja, die Nahrung in der Bibel, in der Gemeinschaft nicht bekommen. Ja, sie verhungern innerlich. Und ich glaube, manche wollen ihr Christsein auch irgendwie so alleine leben, weil sie vielleicht enttäuscht worden sind, weil sie irgendwo negative Erfahrungen gemacht haben, auf welche Art und Weise auch immer, vielleicht mit anderen Christen, vielleicht auch schon in der Familie früher. Aber Jesus sagt in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und genau das Gleiche gilt auch fürs Christsein. Ja, wir brauchen einfach einander, wir brauchen, dass wir einfach spüren, dass der andere denselben Geist hat, ja, wie ich. Wir brauchen so das Zwischenmenschliche und da braucht es auch manchmal Korrektur, weil wir halt auch falsch geprägt sind an vielen Ecken und Kanten und durch Gottes Geist auch neu geprägt werden. Ich glaube, manche fragen auch ganz provokant, ja, was bringt mir denn die Kirche überhaupt? Ja, warum soll ich da hin? Ich habe auch darüber nachgedacht und um auf dieses Beispiel mit dem Baby zurückzukommen, habe ich mir gedacht, ein Baby würde nie so eine Frage stellen. Ein Baby für ist es ganz normal, dass es dann sich an die Mama ranhängt, an die Brust und anfängt zu saugen, zu nuckeln, was geht. Ja? Einfach, ich hole mir einfach meine Portion ab. Und ich glaube, diese Portion Oder diese Einstellung sollen wir auch haben als Kinder Gottes, dass wir ja wirklich in die Gemeinde kommen, dass wir gucken, wo kann ich Wort Gottes bekommen, wo kann ich Liebe Gottes bekommen. Ja, gerade in der Gemeinde gibt es das ja. Und dass man sich dort richtig vollsaugt, um groß zu werden. Ich glaube, wer so eine Frage stellt, ist entweder ganz, ganz tief verletzt oder er gehört vielleicht auch gar nicht zur Familie. Ja, weil ich glaube, eigentlich stellt nur jemand Fremdes sowas, so eine Frage, wenn es nur darauf ankommt, was zu nehmen, weil er hat dann ja gar kein Interesse eigentlich an der Familie. Ne? Also entweder, da ist dann irgendwas schief und ich glaube, da muss man sich dann irgendwie auch neu von Gott verändern lassen. Im Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus auch an einer Stelle, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, wie man hier auch ganz schön auf dem Bild sieht. Ja, und ich habe mir irgendwie gedacht, das Schöne ist ja auch, wenn man alleine ist, dann kann man noch keinen Kreis bilden. Ja, aber wenn man mit mehreren Leuten zusammen ist, dann kann man einen Kreis bilden. Ja, schon ab zwei kann man einen Kreis bilden. Ja? So, und Jesus sagt, da wo zwei mindestens zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Gemeinde fängt ganz klein an und darf und soll auch immer größer werden. Aber gerade hier in der Gemeinde, da hat Gott gesagt, da bin ich zu Hause, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, da verheiße ich meine Kraft, da verheiße ich meine Gegenwart. Da kannst du in einem besonderen Maße meine Kraft und meine Wunder erleben. Ich weiß noch, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, da habe ich in Bad Iburg gewohnt, oben in Norddeutschland, oder beziehungsweise erst in Münster und dann war ich halt da kurz danach in Bad Iburg und es war 17 Kilometer entfernt nach Osnabrück, wo die Gemeinde war, die ich halt regelmäßig besucht habe. Aber unter der Woche hatte ich kaum Möglichkeit, da mit dem Auto hinzukommen. Und dann habe ich mich immer mit zwei alten Damen getroffen, die in Bad Iburg gewohnt haben. Ja, die waren so zwischen 60 und 70, ja, und ich war damals 19. Ja. Aber ich habe mich so gesehnt nach dieser Gemeinschaft, weil ich gemerkt habe, man, die haben den Heiligen Geist. Und ich war richtig hungrig, einfach so auf ja, diese Gemeinschaft, auf das Gebet mit denen, weil ich richtig gemerkt habe, so, oh, da kriege ich wie das Baby die Milch bekommt. Ja. Das habe ich so richtig gebraucht und aufgesogen. Und das hat mir so gut getan, das weiß ich noch. Ja. Menschlich denkt man, ja, was geht denn der da zu den alten Frauen dahin? Ne? So, ja. Aber so vom Geistlichen her, ich habe mich so danach gesehnt. Und das tat mir richtig gut. Im Lukas-Evangelium geht es dann auch weiter, dass Jesus sagt, oder da heißt es kam aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, zu Jesus, und konnten wegen der Menschenmenge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Ja, Jesus war seine natürliche Familie wichtig, aber seine himmlische Familie ist ihm noch wichtiger. Und er bezeichnet diese Gemeinschaft mit seinen Jüngern als seine Mutter. Ja, dass er zusammen ist mit seinen anderen, mit den anderen Menschen, die an Gott glauben, die Gottes Wort hören, die es tun. Das ist für ihn Mutter. Ja, und das ist Gemeinde, ja, wo man zusammenkommt, um Gottes Wort zu hören und es zu tun. Die Ortsgemeinden vor Ort, ja, das sind wirklich die geistlichen Mütter, die Leben hervorbringen. Ja, so wie es auch bei den irdischen Müttern ist. Sie bringen Leben hervor durch die Geburt. Ja, und so ist es halt auch mit den Ortsgemeinden. Das sind wie die Mütter, die dafür helfen, dass die Kinder heranwachsen und in die richtige Richtung gehen. Ja, und wir als Gemeinden, wir sind diese Mütter, ja, dass wir helfen, geistliches Leben hervorzubringen und in allen Wachstumsphasen zu begleiten. Ja, erst Baby, dann Kind, dann Teenager, ja, dann junger Erwachsener, dann wirklich Erwachsener, steht im richtigen Leben, dann wird man selber vielleicht mal Eltern, Großeltern. Ja, dafür ist man da, dass man eine Familie geht durch alle Wachstumsphasen zusammen. Und so ist es halt auch in der Gemeinde. Ja, wir begleiten einander durch alle Wachstumsphasen. Auch im Johannesbrief wird es gesagt, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Hier werden unterschiedliche Wachstumsphasen angesprochen. Die Kinder, die jungen Männer und die Väter. Ja, also in der Gemeinde gibt es unterschiedliche Wachstumsphasen, ja, unterschiedliche Reifegrade auch von dem, was man erlebt hat. Ist immer ganz typisch. Ja, jemand kommt neu in die Gemeinde, ja, voller Sünde, voller Dreck der Welt. Ja, das ist genauso wie bei dem kleinen Baby, der sich die Hosen voll macht. Ja, es ist selbstverständlich, dass man ein Kind wickelt. Und genauso selbstverständlich ist es auch, dass man Leuten, die gerade Kinder Gottes geworden sind, hilft, einfach rein zu werden von falschen Einstellungen, ja, von Sünden. Weil es ist genau wie beim kleinen Baby. Ja, wenn man die Windel nicht wegmachen würde, was passiert dann? Dann wird der ganze Popo wund, alles entzündet sich, das Kind wird krank. Und genau das Gleiche ist auch bei Sünden. Letzten Endes machen sie den Menschen von innen her krank. Die Gemeinde, die hilft, dass man seine Identität findet. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, dass viele Menschen gar nicht so richtig wissen, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich, wofür bin ich da, wofür lebe ich. Und dafür ist die Gemeinde da, zu helfen, dass Menschen ihre Identität in Gott finden. Im Römerbrief, Kapitel 8, da heißt es, sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, also seine Kinder zu sein, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn, nämlich Jesus, gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern wird. Ja? Gott hat Jesus ja auf die Erde geschickt als Ersten, als Vorbild für alle. Und in ihm finden wir wirkliche Erfüllung und Identität. Ich kann das auch sagen, wenn ich wirklich zurückgucke, wo ich ohne Gott gelebt habe, bis zu meinem 19. Lebensjahr, man macht sich da wenig selber Gedanken drüber, aber ich muss echt sagen, mir hat immer etwas gefehlt in meinem Leben. Ich wusste nicht was, keine Ahnung, aber ich wusste immer, es fehlt irgendwie was. Irgendwie, wofür lebe ich? Wofür ist eigentlich das Ganze hier? Ist das nur ein großes Theaterstück? Ja, keine Ahnung. Und in dem Moment, wo wirklich die Liebe Gottes in mein Leben kam, habe ich verstanden, die ganze Welt, der Sinn des Lebens, geht um die Person Jesu Christi. Gott hat diese Welt geschaffen, damit sich alles um Jesus dreht. Seinem lieben Sohn, ja, dass er eine Familie für die Ewigkeit hat. Und wenn man sich natürlich da rausnimmt, dann begibt man sich in ein Land, wo man sinnlos, wo es sinnlos wird, wo es alles vergänglich wird, wo alles aufhört, wo man sagt, okay, das ist alles umsonst. Und es ist auch umsonst. Es hört mit dem Tod dann auf, sage ich mal, der ganze Sinn. Und erst dann in dem Moment, wenn man den Sohn Gottes, ja, der das Leben in Person ist, in sein Leben aufnimmt, in dem Moment wird plötzlich alles anders. Ich kann mich noch auch erinnern, wo ich das erzählt habe, wo Jesus in mein Leben reinkam mit dem Heiligen Geist. Es war wirklich so, dass ich auch plötzlich anders geguckt habe. Ich habe die Welt anders wahrgenommen. Plötzlich war alles bunter. Ich habe echt gedacht, mir ist wie so ein grauer Schleier, wie so eine graue Brille, wie so eine Sonnenbrille weggenommen. Ich habe mich ganz arg darüber gewundert, dass ich auch eine andere Wahrnehmungsart plötzlich hatte. Ja, das war ganz krass. Ja. Vielleicht erlebt das nicht jeder so stark. Darauf kommt es auch nicht an, aber das Wichtigste ist, dass wirklich der Heilige Geist ins Leben reinkommt, damit der Mittelpunkt wieder stimmt, weil sonst stimmt alles andere nicht. Und Jesus, er ist das große Vorbild für uns Christen. Ja, in ihm findet man die wirkliche Identität, die Gott für jeden einzelnen Menschen vorgesehen hat. Und ja, wenn du noch gesichtslos bist, ja, wie auf diesem Bild hier, ja, und gar nicht weißt, wofür du eigentlich lebst und was es für einen Sinn in deinem Leben gibt, dann komm zu Jesus, ja, nimm ihn an, er gibt dir dein wahres Gesicht und wir als Gemeinde, wir helfen dabei. Es gibt auch ein Gleichnis in der Bibel vom verlorenen Sohn, wo, denke ich, mehr als überdeutlich rauskommt, dass Gott uns unsere verlorene Identität wiedergibt. Ja, in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, da kommt der dreckige Sohn nach Hause, der das ganze Vermögen verprasst hat, ja, der sich von seinen Eltern eigentlich losgesagt hat, ja, wenn man das so überträgt, im Prinzip von Gott losgesagt hat, von Gott weggegangen ist, ja, Gott einen guten alten Mann hat sein lassen. Ja. Und der kommt zurück, weil er in Not ist, aber er hält sich gar nicht mehr auch für würdig, irgendwie ein Sohn zu sein, sondern er sagt, er will einfach nur dort arbeiten, damit er überlebt. Ja, und der Vater läuft ihm entgegen, er rennt ihm entgegen, er lässt alle sozialen Normen, sage ich mal, hinter sich. Dem ist es ganz egal, was die anderen denken. Er sieht einfach seinen lieben Sohn. Und das dürfen wir immer daran denken, ja, dass wir so einen wunderbaren, lieben Gott haben, der einen nicht bestraft, sondern der einen mit Liebe annimmt. Ja, wo Jesus alles vorbereitet am Kreuz, damit wir wieder in die Arme des Vaters kommen können. Ja, und was macht dieser Vater in dem Gleichnis? Er läuft ihm entgegen, er küsst ihn, er umarmt diesen stinkenden Jungen, ja, der total dreckig ist. Und er tut ihm einen Ring auf den Finger und man merkt einfach, Gottes Liebe ist viel, viel größer als all unsere Fehler. Und ich glaube, das ist genau das, was auch dann wir vermitteln dürfen als Gemeinde und was Identität bildet, was echte Identität Gottes ist, dass er nämlich der beste Vater ist, den man sich vorstellen kann, ja, dass sie von Gott geliebt sind. Jeder Einzelne, ja. Ich weiß nicht, wie oft Gott mir in meinem Leben schon gesagt hat, dass er mich liebt. Ja. Wie oft ich zu Hause bin und bete und er mir immer wieder sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ja. Und so liebe Sachen in mein Herz reinredet, wo ich dann wirklich auch weine. Wo ich einfach denke, Herr, wie kann jemand so lieben? Ja, du kennst mich doch. Ja. Und ich weiß auch damals, wo ich zum Glauben gekommen bin, ich war ziemlich hart und es hat eine ganze Zeit lang bei mir gedauert, bis ich diese Liebe Gottes wirklich habe annehmen können. Es hat wirklich lange gedauert, es war wie so eine verkrustete Schale in meinem Herzen und es hat lange gedauert, bis es wirklich durchgedrungen ist, dass Gott mich wirklich liebt. Ich konnte irgendwie vorstellen, dass Gott mich schon akzeptiert am Anfang, ja, oder dastehen lässt, aber dass Gott mich wirklich liebt, das hat gedauert. Aber mit der Zeit ist mir so klar geworden, der Grund, warum das ganze Universum existiert, ist die Liebe Gottes. Herr Gott, geht es um echte Liebe. Und das macht das Leben plötzlich auch bunt und hell. Ja, Gott zeigt uns, dass wir wirklich wertvoll sind. Jeder einzelne Mensch. Und ich möchte es einfach nochmal betonen, ja, wir haben wirklich den besten Papa. Ja. Wusstest du, dass du den besten Papa hast, wenn du ein Kind Gottes bist? Ja, es gibt keinen besseren. Ja. Es gibt niemanden, der dich mehr liebt. Ja, es gibt niemanden, der freundlicher zu dir ist als er. Der geduldiger ist mit dir. Ja, der dich an sich heranzieht, der dich braucht, ja, der dich auch im richtigen Maß fördert. Er überfordert dich nicht, aber er fördert dich. Er zieht dich immer weiter. Er hat Interesse daran, dass du auch geistlich heranwächst. Ja, er ist wirklich der mächtigste Papa. Ja, so die kleinen Kinder, die sagen ja manchmal, mein Papa ist der Stärkste. Ja? Das kannst du auch sagen von Gott. Mein Papa ist wirklich der Stärkste. Ja, da stimmt es wirklich. Ja, und er versorgt dich auch. In dem Moment, wo du sein Kind wirst, dann ist er für dich verantwortlich. Ja? Also ich habe 3 Kinder und ich bin für die verantwortlich, ich weiß das. Und Gott weiß das auch, dass er für uns verantwortlich ist. Ja, das ist. Er hat uns als Eltern geschaffen und auch diese Verantwortung, die damit zusammenhängt. Und genau das Gleiche ist auch bei Gott. Er sorgt für uns und er hat auch immer Zeit für uns. Ja, was vielleicht irdische Väter nicht immer haben. Ja? Das sind auch oft gestresst oder haben viel zu tun oder Eltern an sich, aber Gott und auch hier in der Gemeinde haben wir füreinander Zeit. Und die Gemeinde Jesu ist, sag ich mal, Träger auch dieser Aufgabe. Wer macht diese Aufgabe noch? Die Polizei? Die Bildung? Die Bundesregierung? Nee, keiner. Diese Aufgabe macht sonst keiner. Die Identität in Gott zu finden macht sonst keiner. Ja, und da möchte ich uns echt immer wieder herausfordern, dass wir diese Aufgabe wahrnehmen und uns darauf einlassen. Und ich glaube auch, wenn man seine Identität in Jesus findet, wird man frei. Jesus sagt, wer meine Worte hat und sie hält, der wird dadurch frei gemacht. Der erlebt wirklich eine echte Freiheit, eine Freiheit von Sünde, eine Freiheit letzten Endes sogar von sich selbst, von Egoismus, dass es sich alles um mich drehen muss. Endlich bin ich frei, dass ich sehe, es dreht sich in Wirklichkeit um Jesus und ich bin ein Teil davon. Und das ist jetzt der letzte Teil von der Predigt, wo ich auch einfach betonen möchte, dass wenn du merkst, du bist ein Teil davon, dass du dich einbauen lässt in seinen Tempel. Im Petrusbrief, da heißt es, zu Christus kommt, er ist der lebendige Stein, der von den Menschen für unbrauchbar erklärt wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Ja, ich habe viele Christen auch erlebt, die irgendwie immer nach ihrer Berufung suchen, aber sich nicht so richtig einbauen lassen in den Tempel. Ja, die immer so ein bisschen theoretisch bleiben. Ja, manche gehen dann in eine Gemeinde, dann wieder eine andere, dann wird ein Sabbatjahr gemacht. Dann wird 3 Jahre rumgeschnuppert und dann kommt auch keine Entscheidung. Ja? Und das ist nicht Familie Gottes und auch nicht Tempel Gottes. Ja? Also ich selber bin auch oft auf Baustellen. Wenn ich mir vorstelle, dass so eine Baustelle laufen würde, da würde ich lieber erst gar nicht anfangen. Na? Und ja, die Gemeinde hilft, Identität zu schaffen, ja, in zweierlei Hinsicht. Und ich möchte das mal irgendwie so an einem Stein erklären. Ja, hier sieht man ja so den einzelnen Stein und auf der anderen Seite sieht man so den Tempel, der aus den einzelnen Steinen gebaut wird. Ja, wenn ich jetzt, stell dir vor, du bist jetzt dieser Stein. Ja, identifizier dich mal mit diesem Stein. So, ist es jetzt ein natürlicher Stein? Ist es ein Granit? Oder ist es vielleicht ein künstlicher Stein? Ist es ein Betonstein? Ist es ein Leichtbetonstein oder Normalbetonstein oder ein Schwerbetonstein? Ja, ganz viele unterschiedliche Eigenschaften. Ja. Ist es ein klassischer Mauerwerksziegel? Die Steine werden schon unterschiedlich hergestellt. Ja, ganz unterschiedliche Verfahren. Ja, manche mit hohem Druck und großer Hitze. Manche sind natürlich entstanden. Es gibt unterschiedliche Formate. Der eine ist dick, der andere ist dünn. Ja, manche werden eingemörtelt mit Dünnbettmörtel, mit Dickbettmörtel. Ja, manche haben eine ganz hohe Druckfestigkeit. Ja, manche sind fast porös. Es gibt ganz unterschiedliche Eigenschaften von Stein. Ja. Manche können dem Frost gut Widerstand halten. Ja, manche zerspringen dann sofort. Manche können sich auch, sind ein bisschen maßhaltiger. Manche bewegen sich mehr. Steine, sie haben ganz unterschiedliche Farben, ganz unterschiedliche Strukturen, ganz unterschiedliche Maserungen. Also man merkt, jeder Stein kann sehr unterschiedlich sein. Aber wenn man jetzt nur den Stein sieht, denkt man erstmal nur, ja, es ist ja nur ein Stein. Und ich glaube, so ist es bei uns Christen auch manchmal, dass wir sehr, sehr beschäftigt sind mit den ganzen einzelnen Eigenschaften von uns und Berufungen von uns, unserer individuellen Berufung. Und es ist auch nicht verkehrt, sondern es ist gut. Aber ich möchte es echt betonen, dass wir uns in diesen Tempel reinbauen lassen, weil der Tempel als Ganzes hat plötzlich eine ganz andere Qualität und ganz andere Dimension, die ein einzelner Stein nicht haben kann. Ja? Es gibt ja so einen Philosophen, der heißt Aristoteles, der hat auch gesagt, die Summe ist mehr als die einzelnen Teile für sich. In dem Moment, wo etwas zusammengefügt wird, dann entsteht etwas Neues, was vorher gar nicht möglich ist. Ja, so wie auch vorhin mit dem Bild, mit diesen Plastikfigürchen. Ja, ich kann erst einen Kreis bilden, wenn man mehrere Leute sind. Ja, und so ist es halt auch, ich kann erst ein Gebäude bauen, wenn ich mehrere Steine habe. Und wenn diese Steine auch ineinander gefügt werden. Und ich glaube, dass es auch so wichtig ist, dass man sieht, hey, ich habe einen Stein vielleicht unter mir. Das heißt, und auch über mir, ich bin irgendwie eingebunden, ich bin für Leute verantwortlich, es gibt vielleicht aber auch Leute, die mir was zu sagen haben, ja, und muss auch vielleicht einen gewissen Druck aushalten, wenn da plötzlich andere auf mir rumdrücken. Ja, vielleicht die untersten Steine, vielleicht ist es gerade für die am schwersten. Und so ist es halt ganz unterschiedlich, aber erst dadurch, dass halt vier Wände und ein Dach entstehen, sage ich mal, ist eine Gemeinde möglich, wo dann die Herrlichkeit Gottes reinkommt. Ja, wo die Bibel sagt, dass der Geist Gottes darin Wohnung nimmt. Es ist sein Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Also es ist sein Haus, nicht der einzelne Stein. Also erst durch die Summe kommt was zustande, was vorher einzelne Steine nicht möglich machen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir auch als Christen, gerade hier in dieser sehr individualisierten Gesellschaft, darauf gucken, hey, lass uns doch mal die Betonung auch auf den Tempel legen, also auf das Ganze und nicht nur auf mich selber. Und ich glaube, diese beiden Dinge müssen in ein Gleichgewicht kommen, ja, dass man nicht nur sich opfert für das Ganze sozusagen, aber auch nicht nur sich als kleinen Stein sieht, sondern dass man sich wirklich mit reinbringt und Teil des Ganzen wird. Und ich glaube, dafür sind ja die Steine da, dass diese Eigenschaften auch genutzt werden, um wirklich reingebaut zu werden. Genau, und in diesem Sinne möchte ich dich wirklich einladen, dass du dich darauf einlässt, dass du sagst, jawohl, ich will meine Identität in Christus finden, ich will wissen, was für ein Stein ich bin, aber ich will mich auch einbauen lassen und genau, in diesem Sinne möchte ich jetzt einfach nochmal beten. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir ja wirklich diese Steine Gottes sein dürfen, dass wir uns in deinen Tempel reinbauen lassen dürfen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir ja, Familienangehörige sind von dir, von deiner Familie, lieber Vater. Herr, dass du uns von neuem geboren hast und auch die, die es noch nicht sind, Herr, die es wirklich erleben, deine Liebe, dass du unser himmlischer Vater sein willst und ja, kannst. Danke dafür, Vater, für deine Liebe, Herr, die du jedem Einzelnen von uns schenkst. Danke dafür. Amen.